Ich möchte probieren, heute Abend, das, was ich sage, in drei Ansichten oder ja, in drei Ausrichtungen aufzuteilen. Zuerst, solange die Kinder noch da sind, möchte ich was für die Kinder erzählen. Dann möchte ich versuchen, in möglichst einfache Worte das, was mir wichtig ist an diesem Text, zu sagen. Und dann möchte ich einfach noch ein paar Sachen, die mir bei der Vorbereitung so wichtig geworden sind, möchte ich dann noch weitergeben. Also drei Teile, wenn dann drei große Blöcke vorbei sind, dann bin ich fertig. Ich fange an mit dem ersten Teil und möchte zu euch Kinder sprechen, was nicht heißt, dass alle anderen nicht zuhören dürfen. Ich finde, Geschichten sind immer für alle gut. Ich erzähle eine Geschichte von Jesus. Jesus kennt ihr alle. Jesus hat als Kind angefangen und dann ist er erwachsen geworden. Und als Jesus erwachsen war, da hat er eines Tages mal sein Cousin oder sein Vetter Johannes besucht. Johannes, der war zu der Zeit in der Wüste und er hat in der Wüste dort am Jordan, da fängt die Wüste an, da hat der gepredigt. Und er hat gepredigt und gesagt, Freunde, liebe Leute aus Israel, es geht nicht mehr lang und dann kommt der Retter, der, auf den ihr so lange wartet, der Messias. Israel hat damals sehnsüchtig darauf gewartet, dass endlich der Messias, ein großer König, kommt, der Israel wieder stark macht, der die Römer vertreibt und der das Land wieder zu all der Macht und zum Ansehen bringt, so wie damals, als der König David regiert hat. Jesus war damals noch gar nicht bekannt. Er war eigentlich ganz unbekannt. Er hat noch als Zimmermann gearbeitet, als er seinen Vetter dort besucht hat. Der Vetter, der hat dort die Leute angerufen und gesagt, Leute, ihr müsst wieder zurück und müsst euch wieder ganz neu auf Gott ausrichten. So wie ihr lebt, das ist nicht in Ordnung. Bekennt das, was ihr falsch macht und lasst euch taufen. Und er hat getauft. Taufe kennen wir alle. Und der Johannes hat damals die Leute als Ganzes im Jordan untergetaucht und dann hat er ihnen zugesagt können, dass die Sünden vergeben sind. Jesus ist dorthin und hat gesagt, ich möchte mich auch taufen lassen. Und so wurde Jesus vom Johannes getauft, wie ganz viele andere Menschen auch. Aber ihr könnt mir glauben, an dieser Taufe, da war was anders. Und Jesus stand da noch nach seiner Taufe in Wasser und hat die Hände gehoben und hat gebetet. Und dann ist was Besonderes passiert. Es kam eine Taube und die hat sich auf ihn niedergelassen. Und nicht nur das war sonderbar, dass ein Vogel plötzlich auf Jesus sitzt, sondern es war eine laute Stimme zu hören. Eine Stimme, die hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Das hat Jesus nicht nur irgendwie innerlich so gespürt, sondern das war tatsächlich so. Es war der Vogel da und die Stimme für alle hörbar. Das war ein Wunder. Gott, das ist der Vater von Jesus, der hat Jesus an diesem Tag bekannt gemacht. Und an diesem Tag hat Jesus angefangen, der zu sein, als den wir ihn kennen. Wir kennen Jesus ja als Kind, als Baby in Weihnachten. Aber dann kennen wir Jesus auch als jemand, der ganz viel Kraft hat. Als jemand, der viele Wunder durch hat. Jesus, er war nicht nur ein ganz normaler Mensch, er war ein besonderer Mensch. Ein normaler Mensch war er, weil er lachen konnte, weil er weinen konnte, weil er genauso wie mir rechnen, lesen und schreiben gelernt hat. Und er musste genauso in die Schule gehen wie mir. Wenn er sich geschnitten oder gekratzt hat oder hingefallen ist, dann hat es ihm wehgetan und dann hat er geblutet, genauso wie mir. Aber Jesus war gleichzeitig noch ganz anders. Jesus hatte Kraft und Macht, so wie Gott sie gehabt hat oder hat. Jesus konnte Wunder tun. Und ihr kennt sicher einige Wunder, die Jesus dort hat. Jesus, er konnte aus Wasser Wein machen. Jesus konnte Brot vermehren, dass mehrere tausend Menschen satt geworden sind. Er konnte übers Wasser laufen. Er konnte Gelähmte heilen, dass sie sich wieder bewegen konnten. Er konnte Blinde wieder sehend machen. Und einmal, das ist meine Lieblingsgeschichte und mein Lieblingswunder von Jesus, einmal hat Jesus, war er bei ihrer Familie, er ist gerufen worden, weil ein kleines Mädchen gestorben ist, weil sie so krank war und dann gestorben ist. Und Jesus konnte dieses Mädchen einfach so rufen, hat gesagt, Mädchen, komm, steh auf. Und das Mädchen ist wieder lebendig geworden. So stark war Jesus, obwohl er ein normaler Mensch war und er war trotzdem so mächtig wie Gott.
Also beides. Ist mir wichtig, ich sage es heute noch mehrmals, 100% Mensch und 100% Gott. Und dann hat sich Jesus entschieden, er hat gesagt, ich bin der Retter der Welt. Und ich entscheide mich heute hier, dass ich die Kraft und die Macht, die ich habe, nur dafür einsetze, um andere zu helfen. Aber nicht, dass es mir besser geht. Und jetzt kommt ein zweiter Teil von der Geschichte. Dann ist Jesus, wollte alleine sein. Alleine, nicht ganz alleine mit sich, sondern er wollte alleine sein mit seinem Vater im Himmel. Und er wollte im Gebet Kraft sammeln. Und so ging er am Rand vom Jordan in der Wüste umher. Und er hat sich mit Gott beredet. Er hat ganz viel gebetet. Und er hat sich dabei auch entschieden, dass er nicht isst. Er hat kein Essen mitgenommen. Und dieses Gebet, dieses Zusammensein, das hat sich hingezogen. Das ging ganz schön lang. Er war 40 Tage unterwegs insgesamt. Und er hat 40 Tage nichts gegessen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus Hunger gekriegt hat? So ganz langsam, aber sicher Hunger. Großer Hunger, Bärenhunger. Und dann hat sich bei ihm immer mehr an Gedanke gesammelt, ich möchte essen, ich habe Hunger. Wenn es noch Weile geht, dann kippe ich um. Aber Jesus wollte ganz mit seinem Vater zusammen sein. Und er hat gewusst, wenn mein Vater will, dass ich esse, dann esse ich. Aber jetzt noch nicht. Und dann war es immer mehr, hat immer öfters an das Essen gedacht. Und dann war es plötzlich, wie wenn eine Stimme zu ihm sagt, guck doch mal den Stein, der sieht aus wie ein Brot. Für dich wäre es doch kein Problem, jetzt hier ein Brot rauszumachen. War das eine Stimme oder war es jemand, der neben ihm steht? Ich weiß es nicht. Jesus hat sich entschieden. Er hat gesagt, nein, ich mache kein Brot aus diesem Stein. Die Stimme war ruhig, aber der Hunger war immer noch da. Es ging weiter. Jesus blieb nicht hier sitzen bei den Steinen, er ging weiter. Und er kam auf den Berg und auf dem Berg hat er so runterguckt. Und ihr wart vielleicht schon mal auf dem Berg und habt die tolle Aussicht genossen. Und plötzlich ist wieder was Sonderbares passiert. Zwei sonderbare Dinge. Zum Ersten, Jesus hat nicht nur hier das Tal gesehen und vielleicht die Orte, die dort waren. Jesus hat plötzlich die ganze Welt gesehen. Es war so, wie wenn Jesus in einer Rakete gesessen ist und von oben aus dem Weltall auf die Erde guckt. Alles gleichzeitig gesehen. Es war sonderbar. Und das zweite Sonderbare war, plötzlich steht jemand neben ihm und sagt, hey Jesus, mal ehrlich, du willst doch König der ganzen Welt werden. Herrscher, über das alles, was du siehst, über alle Länder und alle Völker, wie willst du das denn anstellen? Bist du sicher, dass du das schaffst? Guck dich doch mal an. So wie du aussiehst, kippst du bald um. Aber ich mache dir ein Angebot, sagt der Mann oder die Stimme neben ihm. Ich mache dir ein Angebot. Ich sorge dafür, dass du hier die Macht gewinnst. Und du musst nur als Gegenzug einmal mich anbeten. Jesus wusste sofort, das kommt nicht von Gott. Das kommt vom Satan. Und trotzdem wusste Jesus, tatsächlich, Gott hat mir das versprochen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie das werden wird. Aber auch hier hat sich Jesus entschieden und Nein gesagt. Er hat gesagt, nein, in der Bibel steht, außer Gott soll schon niemand anbeten. Und das werde ich auch nicht machen. Und dann hat dieser Satan noch einen dritten Versuch unternommen, um Jesus zu überlisten. Plötzlich stand Jesus nämlich auf dem Dach vom Tempel. In schwindelerregender Höhe, da ging es direkt vor ihm 45 Meter oder noch mehr runter. Und Jesus stand da oben und ihm war es gerade ganz schwindelig. Und dann wieder diese Stimme, wieder dieser Mann, der zu ihm sagt, hey, spring. Spring wie Superman da runter und die Engel werden dir helfen und dich unten auffangen und du wirst ganz sanft einschweben. Was wäre das für ein spektakulärer Beginn von deinem Einsatz hier? Die Menschen, die werden in Staunen kommen, die werden auf dich hören. Da wird keiner gehen und keiner Nein sagen, wenn du was sagst. Jesus musste kurz überlegen, weil das, was er gehört hat, mit dem Engel und mit dem Auffangen, tatsächlich steht es in der Bibel. Wir können das nachlesen im Psalm 91, ist es aufgeschrieben worden, Gott wird seinen Engeln befehlen, dass dir nicht einmal der Fuß irgendwo wehtut, wenn du da runterspringst. Aber Jesus hat sich wieder entschieden, er hat Nein gesagt. Und er sagt, es ist nicht richtig, dass du Gott, dein Vater, versuchst und herausforderst. Nach dem dritten Nein war Ruhe. Und dann schreibt der Matthäus, das ist einer der von Jesus viele Geschichten erzählt hat. Er schreibt in seinem Bericht über diese Geschichte. Dann kamen die Engel und haben ihm zu essen gegeben und haben ihn versorgt. Dieser erste Teil für euch alle, aber jetzt dürfen die Kinder in ihr eigenes Programm. Bevor ich weitermache, möchte ich euch diesen Text aus dem Lukas Kapitel 4 einmal ganz vorlesen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn schließlich. Der Teufel aber sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sage doch zu diesem Stein, dass er zu Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Dann sagte der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, soll das alles dir gehören. Jesus antwortete ihm, geh weg hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Danach führte er ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich doch hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. Der zweite Teil. Heute ist Jesus wieder im Himmel. Er ist nicht als Mensch mehr so auf dieser Erde wie damals. Aber er weiß ganz genau, wie das ist, wenn wir vor solche Herausforderungen stehen. Wenn wir solche hinterlistige Angebote im Kopf haben. Und er weiß auch genau, dass wir uns dann, genau wie damals er, entscheiden müssen. Auf welche Seite stelle ich mich? Ich bin mir sicher, hier kennt jeder von uns Beispiele. Ich möchte mal drei Beispiele von jungen Leuten, vielleicht von Kindern oder Teenies sagen. Das erste Beispiel von einer Entscheidung, die man treffen muss, ganz banal. Dein Bruder hat zum Geburtstag eine Packung Müsli gekriegt. Knuspermüsli mit Schoko, was ganz Feines. Und du kommst heim und hast brutal Hunger drauf. Milch ist da, aber neben dem Müsli, wo dein Bruder mit seinem Namen beschriftet hat und in den Vorratsschrank gestellt hat, gibt es nur noch Haferflocken. Und die entsprechen jetzt nicht gerade deine Vorliebe. Wie entscheidest du dich? Nimmst einfach oder fragst? Nächste Woche, Montag, Schule fängt wieder an, endlich wieder Präsenzunterricht. Die Ferien sind rum, jeder hat viel erlebt. Und jetzt ist man in der Schule. Und man will erzählen, was man Cooles erlebt hat. Aber damit es richtig cool wird, die Story, die ich erlebt habe, da würde es ganz gut passen, wenn ich es ein bisschen ausschmücke. Wenn ich übertreibe, einige Zusätze anfüge, die gar nicht so passiert sind, aber dann erst macht es richtig cool. Oder ist das gelogen? Da ist bei Amazon, beim Surfer und beim Romzeppe, da habe ich ja Etwi gefunden, eine neue Schutzhülle für mein Handy. Sieht total cool aus, voll krass. Und übrigens hat der Kumpel auch sowas Ähnliches. Schnell in den Einkaufswarenkorb, die Zugangsdaten von der Mama, die sowieso jeder kennt, eingeben und zack, bestellt. Ja, so schlimm ist es ja nicht, weil ich soll ja auf meine teuren Geräte aufpassen. Gar nicht, die Schutzhülle tut ja nichts anderes. Warum nicht? Versuchungen sind nicht immer so banal, aber ganz oft kommen sie so unauffällig daher. Oft sind es eher kleine Entscheidungen, bei denen mir beide Wege als machbar oder plausibel vorkommen. Manchmal ist es aber Wiederholung. Eine Wiederholung, die irgendwas mit mir macht. Wenn ich mal einen vollen Tag habe oder einen vollen Nachmittag und dann sage, nee, die Junge schafft, das ist mir jetzt einfach zu viel. Heute gehe ich nicht. Kein Problem. Man muss nicht immer da sein. Wenn ich aber schon fünfmal nicht war und immer wieder war es nicht so richtig geschickt und passt nicht, dann kann es passieren, dass ich beim sechsten Mal schon gar keine Lust mehr habe. Das gilt auch für den Hauskreis und für den Gottesdienst. Ich brauche mir ja kein Gewissen machen, wenn es mit meiner Bibellese nicht immer so klappt. Wenn sich die Zeit nicht immer gibt, wenn ich die Konzentration nicht habe. Wenn meine Bibel aber im Regal verstaubt und die Bibel-App auf meinem Handy in die fünfte Unterregisterseite hintenrum gerutscht ist, dann muss ich mir vielleicht schon Sorgen machen, ob mein Glaube langsam austrocknet. Was empfiehlt uns also die Bibel? Wie sollen wir mit Versuchungen und mit hinterlistigen Angeboten umgehen? Wie sollen wir darauf reagieren? Was sagt sie uns? Und da möchte ich uns 3 Bibelverse mitgeben. Der erste, der steht in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts bewirken. Der zweite Vers steht in Jakobus 4, Verse 7 und 8. Ordnet euch also Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er vor euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Und das dritte, Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit. Und das möchte ich zusammenfassen. Das erste, bleibe in engem Kontakt mit Jesus. Das geht durch Lesen in der Bibel und durch das Gespräch mit ihm, dem Gebet. Das zweite, lass dir von Gott und seinem Wort was sagen. Nimm seine Ratschläge aus der Bibel ernst. Und drittens, prüfe bei allen Entscheidungen, wo du dir unsicher bist, wo du nicht genau weißt, links oder rechts, ob du sie freudig mit Jesus treffen kannst. Wenn nicht, dann überleg nochmal. Und jetzt komme ich noch zu meinem dritten Teil. Das heißt nicht, dass jetzt nur die Alte zuhören dürfen. Ich versuche auch das so zu machen, dass man mitkommt. Ich habe in der letzten Woche diesen Textabschnitt mich ziemlich intensiv damit befasst. Und ich habe viel gehört und viel gelesen und ich habe mir auch Fragen gestellt. Und auf manche Fragen habe ich Antworten gekriegt und manche sind immer noch da oder erst recht da. Und da möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Und ich habe 3 Punkte. Der erste, Gott leidet an der Sünde der Menschen mit. Der zweite, die zweite Chance. Und der dritte, wie werde ich ein Überwinder? Erstens, Gott leidet an der Sünde der Menschen mit. Dieser Bericht, den man hört, den Jesus erlebt hat und erleben musste, wo der Satan ihn versucht hat, zu Fall zu bringen. Der erinnert doch eigentlich an den ersten Versuchungsfall, an den Sündefall im Garten Eden. Im 1. Mose Kapitel 3 lesen wir davon. Dort hat Satan als Schlange getarnt, die Menschen zum ersten Mal versucht. Und damals ist es ihm gelungen, sie mit hinterlistigen Fragen von Gott wegzubringen. Und seither ist es so geblieben. Immer wieder fragt Satan, bist du sicher, dass Gott das will? Und bisher ist jeder Mensch dieser oder einer Versuchung erlegen. Niemand war auf Dauer Gott treu. Ich finde es erschreckend. Wir finden in der Bibel kein Mensch und ist noch so eng an Gott dran, der vor Jesus geschafft hat auf die Versuchungen, ob er einfach dazu widerstehe. Wie muss Gott das Veto haben? Selbst seine größten Männer sind da schuldig geworden. Da war der Mose. Mose Einer der größten Propheten, die Gott jemals gehabt hat. Er hat ganz viel gemacht und er hat ganz viel geleistet. Doch einmal ist auch er der Versuchung erlegen, selber aktiv zu werden. Als das Volk wieder Durst gehabt hat. Es ging auch ums Wasser. Und da hat der Mose nicht auf Gott gehört, sondern er hat selber, ist er aktiv geworden. Und er hat gesagt, mal schau mal, was wir hinkriegen. Und hat mit dem Stecker gegen den Fels geschlagen. Es kam tatsächlich Wasser. Aber Gott war enttäuscht. Der David, das war ja ein genialer Kriegsherr und ein großer König. Und er hat in dem Volk Israel viel erreicht. Und er war ein Mann, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt Gott selber vom David. Aber der David, er hat versagt in einer schwachen Stunde, als er die Bathsheba gesehen hat. Da hat er versagt, jämmerlich. Und er ist fremdgegangen und es hat Konsequenzen gehabt und mehrere Leben gefordert. Der Salomo, sein Sohn, ein genial intelligenter, weiser König. Er ist legendär bis heute. Man spricht von der Weisheit Salomos bis heute. Er war reich und er hatte viele Frauen. Unglaublich viele Frauen. Und es hat nicht funktioniert. Und er kam weg von Gott. Und der Elia, ihr müsst mal die Elia-Geschichte lesen, was der alles macht und mitgemacht hat, unglaublich. Und er war ein mutiger Mann. Und er hat das so, was Gott ihm gesagt hat. Und er hat dort auf dem Berg Karmel hat er gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen. Und er hat die Baalspriester jämmerlich versagen lassen. Und dann kommt die Frau vom König und sagt, es wird, wenn ich morgen um die Zeit dich nicht umgebracht habe, dann will ich alles heißen. Und dann hat er Angst gekriegt und hat Gott nichts mehr zutraut. Und ist an der Bach gerannt und hat sterben wollen. Immer wieder hat Gott einen neuen Anlauf genommen. Immer wieder sind seine Auserwählten gescheitert. Und unweigerlich steigen in mir Fragen auf. Hätte Gott nicht ein ganz klein bisschen gelassener sein können? Hätte er nicht einfach nochmal neu mit Adam und Eva anfangen können? Musste er sofort beim ersten Versagen des Paradies den Garten Eden dicht machen? Wir stehen in der Gefahr zu denken, dass Gott kleinlich ist. Und die zweite Frage, hätte Gott dem Teufel das Böse damals im Garten Eden nicht sofort vernichten können? Gott hat damals schon entschieden, dass das Böse, der Satan, besiegt wird, aber nicht sofort. Er hat nämlich gesagt, 1. Mose 3, Vers 15, ein Nachkomme von dir, Eva, wird dir, der Schlange, also Satan, den Kopf zertreten. Der Vers geht noch weiter und da heißt, und du, die Schlange, wirst ihm in die Ferse stechen. Satan wird besiegt werden, aber es geht nicht so einfach, er wehrt sich. Und er wehrt sich, so gut er kann. Also schon im 3. Kapitel der Bibel sehen wir, dass es Gottes Wille ist, dass das Böse nicht gewinnt. Ein zweiter Punkt, die zweite Chance. Tatsächlich plant Gott also eine Wiederholung des Geschehens dort im Garten Eden. Wieder wird ein Mensch auf die Probe gestellt. Wieder versucht Satan mit Lüge und Halbwahrheiten diesen Menschen zu Fall zu bringen. Aber diesmal muss es anders gehen. Diesmal wird der Mensch siegen. Adam heißt Mensch übersetzt. Er war der erste Mensch. Er hat versagt mit seiner Frau. Und dann alle Generationen von Adam an bis Jesus, alle ausnahmslos, haben sie versagt und sind der Versuchung erlegen. Das wird deutlich, ich finde es interessant, direkt im Kapitel davor schreibt Lukas im 3. Kapitel den Stammbaum von Jesus rückwärts bis Adam auf. Und man kann nachlesen, Name um Name um Name um Name, bis Adam alle. Und Jesus ist der zweite Adam, der neue Mensch. So wird er im Neuen Testament genannt. Paulus nennt ihn mal so. Und er wird der sein, der als erstes allen Versuchungen widersteht. Und es nicht mit der Kraft, die Gott ihm gegeben hat, sondern als hundertprozentiger Mensch. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, dieser Hohepriester, das ist Jesus, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Weil Satan wusste, dass Jesus genau der war, der ihm den Kopf zerdrehen sollte, setzt er alles daran und versuchte, Jesus zu Fall zu bringen. Und dann gibt es jetzt, kann man das einteilen. Es waren ja drei Versuchungen und man kann die Versuchungen einteilen in drei Bereiche. Und das hat der Johannes gemacht. Und der Johannes schreibt es in 1. Johannes 2, Vers 16. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Die erste Versuchung, die entspricht der Kategorie Lust des Fleisches. Die Sucht nach körperlichem Genuss. Das sind alle Bedürfnisse, gemeint alles, was zu unserem körperlichen Wohlbefinden wünschenswert und erstrebenswert ist. Und immer wenn wir in dem Bereich versucht werden, dann will uns das, was wir körperlich, menschlich, was wir meinen für unser allgemeines körperliches Wohlbefinden braucht, da wird versucht, dass uns das wichtiger wird wie Gott. In der zweiten Kategorie der Versuchung, da ist die Lust der Augen gemeint. In dieser Übersetzung, wie ich es vorher gelesen habe, die gierige Augen. Das ist alles, was wir mit unseren Augen begehren. Das kennen wir nur zu gut. Wir sehen was und dann möchten wir es. Die Werbung lebt davon. Der Reiz, Reichtum, Besitz, aber auch Macht. Alle Bereiche, wo auf das hinzielen, das uns wichtiger sein soll, wo uns wirklich weiß gemacht wird, das ist das Wichtigste jetzt in deinem Leben. Das soll über deinem Einsatz in der Gemeinde, das soll über deiner Beziehung zu Gott stehen. Das ist die Versuchung der Augen. Und die dritte Kategorie, der Stolz des Lebens. Das ist alles das, was wir gerne sein möchten. Ehre, Anerkennung, Berühmtheit, Klicks, aber auch Lob. Das ist alles an sich was Gutes. Aber wenn es den Stellenwert über Gott kriegt und uns von ihm wegzieht, uns in der Beziehung zu ihm stört, dann ist es eine Versuchung in diesem Bereich. Bei der ersten Versuchung, da war ja die Hinterlist eigentlich ganz banal. Jesus hatte Hunger und eigentlich war doch nichts dabei. Jesus hatte ja die Kraft und später hat er ja auch das Brot gemacht. Wieso nicht für sich? Bei der zweiten Versuchung, da war doch zumindest plausibel, dass Jesus tatsächlich die Weltherrschaft mal erlangen wird. Sie war ihm versprochen. Das lesen wir im Psalm 2. Da steht, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu dir gesagt, zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Gott hat Jesus versprochen. Er hat tatsächlich für Jesus die Weltherrschaft vorgesehen und er hat sie, aber erst nach Ostern. Hier versucht Satan, Jesus ungeduldig zu machen. Und der dritte Versuch, da ging es ums Geltungsbedürfnis. Jesus könnte hier schneller zu Ansehen kommen. Er könnte seinen Bekanntheitsgrad deutlich steigern, wenn er da runtergesprungen wäre. Das wäre schon eine Sensation geworden. Aber später läuft er ja auch übers Wasser. Warum eigentlich nicht? Jesus kann unterscheiden. Und das ist, er hat die Gabe und er weiß, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott. Und er entscheidet richtig und bleibt standhaft. Und ich finde auch interessant, was Jesus antwortet. Jesus antwortet dreimal ein Zitat aus der Bibel. Und dreimal aus dem 5. Buch Mose. 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. 5. Mose 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dreimal aus diesem Buch das jeder Israelit kannt hat. Dreimal aus dem Buch, als Mose und Josua das Volk vor dem Einzug ins gelobte Land nochmal eingeschworen hat, auf das, was Gott alles an dem Volk da hat. Jesus hätte sicher auch eigene Worte gefunden, um den Teufel mundtot zu machen. Aber er hat es nicht gemacht. Jesus hat die Worte genommen, die wir auch nehmen können, die in der Bibel stehen, im Wort Gottes. Jesus hat darauf verzichtet, seine göttliche Macht spielen zu lassen. Er war 100% Mensch. Und mein dritter Punkt, wie werde ich ein Überwinder? Wenn ich mich so mit den Versuchungen befasse, die Jesus begegnet sind, und mir dann überlege und die Parallele ziehe zu Adam und Eva, aber auch zu mir, dann muss ich einfach zugeben, ich schaff's nicht. So oft erliege ich den Versuchungen. So oft will ich auch jemand sein. So oft bin ich auf Lob aus. So oft bin ich gierig nach irgendwas. Und so oft denke ich, das habe ich mir verdient. Und Gott bleibt auf der Strecke. Aber da ist mir wichtig geworden, dieser Vers aus Hebräer 4, Vers 15, ich habe ihn schon mal gesagt, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Jesus versteht, wie es uns geht. Und er versteht, wie schwer das ist. Und er versteht, wie oft mir fallet. Aber wie kann ich trotzdem da lernen? Wie kann ich da siegreicher sein? Wie kann ich einfach öfters auch entscheiden und richtig Ja oder Nein sagen? Die Lösung ist also, dass wir immer bei Jesus sind, ganz nah an ihm dran. Es soll kein Tag in meinem Leben vergehen, an dem ich nicht mit Jesus unterwegs bin. Mit ihm rede. Auch wenn ich vielleicht an einem Tag mal nur sagen kann, Herr, hilf. Wer an Jesus dran bleibt, ganz nah an ihm, dem verspricht Gott, dass er bei ihm bleiben möchte. So sollen wir leben und so können wir überwinden. Wenn der Satan einen Namen nicht ausstehen kann, wenn er einen Namen hasst, dann ist der Name Jesus. Wenn er den hört und ihm der begegnet, dann flieht er. Das soll keine magische Formel sein, das soll uns sagen, wir sollen dicht an Jesus bleiben. Und ich möchte schließen mit einer Zusage, die in Offenbarung 2 und 3 ganz oft kommt. Da geht es ums Überwinden. Da diktiert Jesus persönlich dem Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, Briefe an die Gemeinde. Und da geht es darum, wie schaffen wir es? Wie halten wir durch? Wir bleiben ja an Jesus dran, bis wir dann in der Ewigkeit bei ihm sind. Und da sagt er, bleibe dicht an Jesus. Und dann verspricht er ganz viele schöne Sachen. Und das möchte ich euch noch zum Schluss sagen. Es wird versprochen, dass wer überwindet, also wer an Jesus dranbleibt, dem gebe ich zu essen vom Baum des Lebens. Ewiges Leben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Wer überwindet, der bekommt einen weißen Stein mit einem neuen Namen, den nur Jesus und er, der ihn kriegt, kennt. Wer überwindet, der bekommt Anteil und Macht über alle Völker. Wer überwindet, den will Jesus vor dem Vater bekennen. Da brauchen wir keine Angst an im Gericht. Wer überwindet, der soll ein Pfeiler im Tempel Gottes werden. Und wer überwindet, der wird mit Jesus auf dem Thron sitzen. Und wer überwindet, der wird ein Sohn und eine Tochter Gottes sein. Ernsthaftigkeit und der eigene Versuch, gegen die Versuchungen anzukommen, kann leicht in Krampf und Frust enden. Die Lösung aber ist in Wirklichkeit Jesus. Mit ihm, mit seinen Worten und mit seinem Namen auf der Lippe, da werden wir siegreich sein. Das ist uns versprochen. Und daran möchten wir uns freuen. Amen.